Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seine Sira. Er hat vielen Dingen gelassen, die wichtig sind für die Nation. Wichtig. Er hat sie trotzdem gelassen. Warum? Als Milde gegenüber den Herzen von den Neulingen und neuen Muslimen, die gerade zum Islam gekommen sind. Damit er ihren Herzen schön pflegt und bewahrt. Er sagte einmal zu Aisha, Ja Aisha, لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم. Er sagt, Ja Aisha, wenn dein Volk nicht Neuling sind und gerade neu beim Islam, hätte ich die Kaaba zerstört und abgebaut und nochmal auf die Grundlagen von Abraham a.s. nochmal gebaut. Aber ich tue das nicht. Warum? Gleich wenn er einen Stein von Kaaba macht, dann beginnt diese Jahiliyyah-Zeit. Kaaba! Kaaba war immer geehrt. Was macht er jetzt? Fängt er wieder an, viele Sachen zu ändern? Nein, er hat alles gelassen, obwohl er Prophet ist, obwohl er das machen kann. Aber was hat er als Begründung gesagt? Weil sie gerade neu sind, mache ich das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam deutlich gesagt, dass Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der in Medina war, ein Munafiq ist, ein Heuchler. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Wenn wir zu Medina zurückkehren, dann wird derjenige, der hochgeehrt ist, der Minderwertigen, den Minderwertigen oder den Untergeschätzten rausschmeißen. Er meint damit, wir werden diesen Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Medina rausschmeißen, wenn wir zurückkehren. Weil es sieht aus, dass sie verlieren werden. Und die Heuchler kennen nicht die Maßstäbe von Allah. Aber die Muslime haben gewonnen, kamen zurück. Was ist passiert? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten gesagt, er hat so und so und so gesagt. Abdullah ibn Ubay ibn Salul hat so und so gesagt. Wer sagt dir das, ja Rasulullah? Allah. Wo in Surat Tauba. Wisst ihr, was ist passiert? Da kam Abdullah. Wer ist Abdullah? Abdullah, der Sohn von diesem Heuchler. Er sagt ihm, ja Rasulallah. Er bringt sein Schwert. Ich will nicht, dass einer meinen Vater tötet. Ich will ihn töten. Wenn jemand ihn tötet, bleibt in mein Herz. Aber lass mich ihn töten, weil er gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich will ja Rasulullah. Und Umar ibn Khattab sowieso. Aber dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, tut das nicht. Und dann gibt er wieder die Begründung. Die Begründung, obwohl das Pflicht in einer islamischen Nation, solche Leute weg zu entfernen. Aber was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? لا يتحدث العرب ويقولون أن محمدا يقتل أصحابه. Nicht, dass die Araber um Medina sprechen werden und sagen, seht ihr, Muhammad fängt jetzt langsam an, seine Gefährten zu töten. Er hat seine Sache und seinen Auftrag erledigt, jetzt hat er seine Stadt und jetzt beginnt er, die Leute zu töten. Deswegen hat er das gelassen. Nee, mach ich nicht. Alles, um ein Ziel zu erreichen. Deswegen, bei Da'wah, musst du aufpassen, was willst du denn erreichen, wenn jemand zu dir kommt und über Islam erfährt? Willst du, dass er Muslim wird? Dann musst du viele Sachen betrachten, die Nutzen mit Schaden vergleichen. Wenn eine Sunna oder eine Sache in der Religion, die ich ihm zeige, die ihn von der Religion abschreckt und rausgeht, tu das nicht. Tu das nicht und nehme sein Herz zu dir. Das ist jetzt eine breite Aussage. Da müssen wir auch ein paar Sachen untersuchen. Ich habe es persönlich gehört von Sheikh Salim, als er mir erzählt hat einmal, dass eine Frau zu An-Nur-Moschee gekommen ist einmal und sie wollte sich gerade über Islam erkundigen. Sie wollte wissen, sie interessiert sich für Islam, vielleicht werde ich Muslima, ich gucke mal. Dann kam sie und dann hat sie einen Bruder von den Brüdern von Idara gefunden. Sie sagte, hallo, ja, ich möchte gerne über Islam erfahren und so. Ja, ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Und dann hat sie ihre Hand ausgestreckt, dass sie ihn begrüßt. Er sagt, nein, ich begrüße nicht. Die Frau hat ihm gleich sofort gesagt, okay, ich brauche gar nichts. Ich gehe weg, raus. Dann hat sie die Moschee verlassen und weg. Von dieser Handlung. Er wollte sie nicht grüßen und dann ist sie rausgegangen. Das ist eine Sache, wo man diskutieren muss. Wo man sagt,
Muss das so sein oder nicht? Auf gar keinen Fall. Das wäre niemals eine richtige Methode, um mit jemandem zu sprechen. Warum? Da müssen wir auch sehen. Sollen wir da Haram machen und so? Nein, wir machen keinen Haram. Wer sagt dir, wir machen Haram? Wer sagt dir, wir machen Haram? Wir können die Sache sehen. Es gibt ein paar Sachen im Islam, die man beachten muss. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt. Wie zum Beispiel, مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ عَلَى بَعْضِهِمْ أَوْ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du mit Menschen über Dingen oder Dingen ansprichst, die ihre Köpfe und ihre Verstand nicht erreichen kann, dann wird diese Rede für sie als Versuchung, dass sie in die Irre gehen. Was heißt das? Wenn du zu bestimmten Menschen kommst und du sprichst das und das und das und das und deswegen, und das ist in einem hohen Niveau, was sie nicht begreifen können, das ist eine Versuchung für sie. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْقِلُونَ. Wenn ihr mit den Menschen spricht, sprich mit ihnen in Sachen, die sie begreifen können. فَذَلِكَ أَحْرَىٰ أَنْ لَا يُكَذَّبَ كَلَمُ اللَّهِ. Das ist besser, dass solche Menschen die Worte Allahs als Lüge bezeichnen. Weil wenn du sagst, so und so und so und so, aber er kann das nicht begreifen, dann sagt, nein, das ist falsch. Und am Ende hat er gesagt, zu den Aussagen von Allah, falsch. Aber wer war der Grund und der Ursache? Du warst das. Al-Imam Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh, er hat ein Buch geschrieben, der heißt As-Samrul Mustatab. In diesem Buch, in Band 1, Seite 51, sagt er, das ist jetzt nur ein Beispiel. وَيَجُوزُ لِوُلَاتِ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبَلُوا إِسْلَامَ الْكَافِرِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ بِإِقَامَةِ كُلِّ الصَّلَوَاتِ. Man darf, oder diejenigen, die die Führung über die Muslime haben, sie dürfen den Islam von einem Kafir annehmen, auch wenn er nicht zugeben will, dass er die Gebete, die fünf Gebete verrichten möchte. Oder dass er will nicht alle Gebete, alle fünf Gebete verrichten. Subhanallah. Woher hat er selber das? Es gibt ein Hadith bei Ahmad, der hat er selber als Sahih bezeichnet. Ein Mann kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er heißt Nasr ibn Asim al-Laythi. Er kam zu ihm und er will Muslim werden. Er sagte, ja Rasulallah, ich will nur zwei Gebete verrichten. Nicht fünf. Ich will nur zwei Gebete. Vielleicht nach seinem Gelust, wann er Zeit hat und so. In einer anderen Riwaya, ich will nur ein einziges Gebet pro Tag beten. فَقَابِلَ إِسْلَامًا فَقَابِلَ ذَلِكَ مِنْهِ. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das von ihm angenommen. Subhanallah. Eine Frage. Das Verlassen der Gebete ist haram oder halal? Haram. Dass man den anderen sowas zulässt oder als Gesetz schreibt, ja, du kannst sowas machen. Das ist gegen Koran und gegen Sunna. Ja. Aber in einer Gelegenheit hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das ausnahmsweise erlaubt, damit dieser Mann was zum Islam fester wird. Ein anderer Hadith. Auch bei Musnad Imam Ahmad und auch als Sahih bezeichnet von Al-Bani rahmatullahi alayh. An Jabir radiallahu anhu. Ishtaratat Saqif ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Saqif ist ein Stamm. Die kamen zu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sie haben Bedingungen gestellt, damit sie Muslime werden. Was sind die Bedingungen? An la sadaqata wa la jihad. Sie wollen kein Almosen geben und in keinem Jihad teilnehmen. Obwohl Jihad damals Pflicht war. Und da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihren Islam angenommen. Und als er gefragt wurde, er sagte, سيتصدقون وسيجاهدون. Sie werden Almosen geben. Und sie werden zum Jihad gehen. Das heißt, warte ab, nicht so schnell. In einem anderen Hadith, auch bei Imam Ahmed und Al-Albani, rahmatullahi alayh, hat diesen Hadith als Sahih bezeichnet in seiner Silsila Sahiha, dass ein Mann zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Er sagte ihm: Aslim, komm zum Islam, nimm den Islam an. Da sagte er ihm: Ajiduni karihan, also in meinem Herz fühle ich mich nicht bereit, ich mag das nicht. Da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Aslim wa in kunta karihan, komm zum Islam rein, auch wenn es in deinem Herz dich bedrückt, auch trotzdem, komm, herkomm, komm. Er weiß, sallallahu alaihi wasallam, dass der Geschmack des Glaubens, wenn das im Herzen reinkommt, eine große Änderung, wir haben das gesehen, wie ein paar Leute am Anfang den Islam so angenommen haben, wie, ja oder nicht, er kommt rein und danach ist er besser als geborene Muslime und viel besser als andere. Warum? Der Geschmack ist angekommen. Ein anderer, hier über diesen Hadith sagt Imam Shawkani: هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا وأنه يصح إسلام من كان كارها. In diesen Ahaditen sieht man, dass الكافر und sein Islam angenommen wird, auch wenn er eine verbotene und eine ungültige Bedingung stellt. Ha? Und deswegen wollen wir auch über diese Sache. Das mit dem Grüßen. Du willst jemanden den Islam beibringen. Es gibt viele Sachen, was er in seinem Kopf nicht begreifen kann. Er kann das nicht begreifen. Und du wirst ihn damit erschrecken, dass er niemals sowas tut. Jetzt, was ist mit Begrüßen? Von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann keine fremde Frau die Hand gibt. Sunna. Das ist der allgemeine Urteil, was immer gilt. Alles klar? Aber in bestimmten Fällen darf man das geben. Warum und wieso? Erstmal, wir müssen wissen, dass die Ulama unterschiedliche Meinungen haben, wenn es um Begrüßung geht. Eine fremde Frau. Ein paar Ulama verbieten das allgemein, hundertprozentig, dass irgendein Mann eine Frau die Hand gibt. Ein paar Ulama unterscheiden dabei und sie sagen, man darf ältere, alte Frauen begrüßen und die Hand geben und zu jüngeren nicht. Wir kommen zu den Beweisen von den Gruppen. Und ein paar andere Ulama, sie sagen, das Begrüßen der Frauen, was Mohammed nicht gemacht hat, es kann sein, dass das eine Besonderheit für Mohammed sallallahu alaihi wasallam war, wie Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Es kann sein, dass das eine Besonderheit für ihn. Haben wir ein deutliches Verbot, der verbietet, dass ein Mann eine fremde Frau begrüßt? Eine eindeutige haben wir nicht. Mehrdeutige haben wir. Eindeutig, dass das heißt, es ist haram, die Hand einer Frau zu berühren, es gibt's nicht. Und deswegen kommt das von Stufe von haram zu Stufe von makruh, unbeliebt. Weil etwas als haram zu bezeichnen, haram, verboten, du musst unbedingt, unbedingt einen eindeutigen Beweis rüberbringen. Wenn du das nicht hast, dann kommt das in eine andere Stufe. Weil Haram ist Gesetz. Und Gesetz braucht eine deutliche Sache. Also, dann sagen sie, es ist eine Stufe unter dem Haram, es ist unbeliebt. Das ist ein paar anderen. Jetzt kommen wir zu den Beweisen. Erster Beweis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, لَأَنْ يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ بِمِخْزَبٍ فِي رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. Dass man mit einem Nagel oder Eisennagel auf dem Kopf geschlagen wird, ist besser für ihn, als eine Frau zu berühren. An yamassa imra'atan. Massa, yamassu in der arabischen Sprache heißt, jetzt nach Lexikon, massa, berühren. Aber wir reden hier über Religion. In der religiösen Sprache heißt massa, mit ihr Geschlechtsverkehr machen. Verkehren, mit ihr verkehren. Deswegen Imam Shafi'i sagt, man muss sich waschen,
wenn man eine Frau berührt, weil Allah Ta'ala im Koran sagt, Aula mastumun nisa, wenn ihr eure Frau, die Frauen berührt. Die anderen Mehrheit der Ulama, sie sagen ihm nein. La mast an nisa oder mast an nisa heißt nicht, sie berühren, weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Frauen berührt hat und er blieb in seiner Waschung und er hat sogar Aisha radiallahu anha geküsst und er ist zur Moschee gegangen. Er blieb in seiner Waschung. Also deine Aussage, ja Imam, ist leider ungültig. Aber wir kommen nicht von Luft. Wir bringen eine andere Bedeutung. Nein, im Koran steht ganz deutlich, dass Al-Mas heißt Verkehren, Geschlechtsverkehr. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. الآية, wenn ihr die Frauen scheidet bei der Scheidung und ihr habt sie nicht berührt, dann die Hälfte der Morgengabe. Ja? Berührt? Was heißt hier berührt? Alle Ulama sind einer Meinung. Berührt heißt hier mit ihr Verkehr. Geschlechtsverkehr. Also, Al-Mas in der arabischen Sprache heißt Geschlechtsverkehr mit ihr. Also wir sagen erstmal über den ersten Hadith, ist mehrdeutig. Warum mehrdeutig? Wie kann Muhammad sallallahu alaihi wasallam über eine Sache eine Drohung ansagen, eine Strafe mit so einer Sache verbinden, wenn er nach ihrer Meinung nur berühren und bei einem Mann, der zu ihm kam, er sagt ihm, ja Rasulullah, ich habe eine Frau geküsst, verbotenerweise. Er hat mit einer Frau geküsst. Was mache ich, ja Rasulullah? Der Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam die Offenbarung. Aqim as-salata tarafay al-nahari wa zulafan min al-layl, inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Verrichte das Gebet in den beiden Teilen des Tages und in späteren Zeit der Nacht. Die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Die Ulama sagen, das ist eine kleine Sünde. Und die kleinen Sünden werden von Gebeten vergeben. Bei dieser Sache sagt er ihm so. Und der Mann freut sich, ist das für mich extra? Er sagt ihm nein, für meine ganze Nation. Jetzt darüber. Wir sagen, subhanallah, das sind Sünden, die durch Gebete vergeben werden. Und bei Berühren, wenn es nach der anderen Meinung, es gibt eine Drohung mit Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen sagen wir erstmal, diesen Hadith ist mehrdeutig. Wir müssen die Sache weiter untersuchen. Das wollen wir. Jetzt, was ist mein Ziel hier? Leute, ich sage das öffentlich. Mein Ziel ist nicht, dass ich euch sage, ist es erlaubt, Frauen zu begrüßen? Gottes Willen, nein. Die Meinung, die ich folge, von den Gelehrten, von unseren Imams, das ist von Sunna, dass man die Frauen nicht begrüßt, mit Hand, allgemein. Aber ich sage, wenn es eine notwendige Situation ist, wo man dabei Nutzen erreicht, macht man das. Warum? Weil ich sehe das nicht als großer Haram, wie viele Ulama, sondern Makruh. Makruh. Unbeliebt. Also zu 99% lass das. Und wenn es sein soll, mit guter Absicht und keine schlechte Absicht macht man das. Und jetzt kommen wir zu der Sache. Da kommen wir zum zweiten Hadith. Wo Aisha radiallahu anha gesagt hat, Wallahi, ma mastat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Bei Allah hat die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine Hand von einem anderen fremden Frau berührt. Alles klar? Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani sagt, guckt mal, Aisha schwört. Warum schwört sie? Weil sie weiß, dass das eine andere Frau in einem anderen Hadith behauptet hat, dass Muhammad seine Hand zu anderen Frauen gegeben hat. Safiya oder wie die Gefährtin heißt, Allahu A'lam, in einem authentischen Hadith, sie sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bei Bay'a und bei der Huldigung, er hat seine Hände ausgestreckt und da kamen die Hände von den Frauen und sie haben die Hand auf seine Hand gebracht. Aisha, als sie das gehört hat, bei Allah, die Hand des Propheten, man hat niemals die Hand einer fremden Frau berührt. Jetzt haben wir zwei Hadithen. Was haben die Gelehrten hier gemacht? Sie sagen, also Aisha hat das auf jeden Fall nicht gesehen. Safiya behauptet, oder nach dem Hadith von Safiya, heißt das, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam medde yadahu, er hat seine Hand ausgestreckt und vermededne yadahun aydiyahunna, die Nisa, die Frauen haben ihren Händen ausgestreckt. Da kamen die Gelehrten und sie spekulieren. Sie sagen, nein,
Vielleicht wurde das so gemacht. Er hat seine Hand ausgestreckt und sie haben ihre Hand ausgestreckt, ohne ihn zu berühren. Und so war das bei den Frauen. Die anderen sagen, nein, bei Bay'a kennen wir nur eine Sache, dass das mit Hand gemacht wird. Andere sagen, nein, es war in der Zeit des Propheten so, sie machen einen Schüssel voll mit Wasser. Und da macht Muhammad seine Hand im Schüssel drin, im Wasser. Und dann kommen die Frauen, sie machen ihre Hände in demselben Schüssel. Das war die Bay'a. Und anderen sagen, nein, es war so. Und das war bei Bay'a extra und besonders. Was will ich damit sagen? Guckt mal, dass die Ulama doch unterschiedliche Meinungen haben. Und wir sind so erzogen, dass wir Dalil folgen, wie es immer gesagt wird, folge nicht jetzt der Aussage von Alim, der Alim so und so sagt so und so. Wir gucken die Ahaditen nach dem Verständnis der Ulama. Da kommen wir zu einem authentischen Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeiging bei dem Haus von Anas ibn Malik. Er hat seine Mutter, die heißt Salim. Und Salim hat eine Schwester. Sie wohnt auch bei ihr zu Hause. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt immer rein bei ihnen. Oft. Guckt mal. Er kommt rein. Die Schwester von Salim, das heißt die Tante von Anas ibn Malik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzt bei ihr und sie beginnt seine Haare zu flechten. Flechten heißt das? Ja. Sie beginnt die Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu flechten. Hadith authentisch, kein Problem. Authentisch. Jetzt kommen wir zu der Sache. Die Tante von Anas. Anas ist von Medina und seine Tante ist in Medina. Da kamen die Ulama und sie beginnen zu spekulieren. Weil sie haben eine bestimmte Richtlinie, sie wollen nicht davon rausgehen, also sie müssen den Hadith so drehen an dem Verständnis. Wie Ibn Abd al-Barr, Alim, Mashhur aus Maghrib, er sagt, das war eine Milchmutter. Da kommt der Imam Ad-Dumyati und andere Imams, die geforscht haben und andere, und wie Ibn Hajar al-Asqalani sagen, niemals kann das sein, dass das eine Milchmutter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Die Milchmütter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind bekannt. Und sie sind von Medina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in Mekka. Und es kann niemals sein, dass das eine Milchmutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Also gab es zwei Meinungsverschiedenheiten. Ein paar haben gesagt, das ist eine Besonderheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wo ist der Beweis, dass das Besonderheit ist? Die anderen sagen, nein, nein, nein. Wenn es um eine alte Dame handelt, die darf. Alte Dame, auch wenn sie fremd ist, begrüßen bzw. berühren. Sonst berühren von seinem Haar ist nicht erlaubt. Ich wiederhole nochmal. Ich rufe nicht dazu, dass es ein erlaubt ist, mit Hand anderen fremden Frauen zu begrüßen, sondern mein Ziel ist, dass du bei Da'wah und dass du erstmal unterscheidest, wann ist eine Sache fest entschieden und was ist der Haram und was sind die Stufen von Haram, und dass du siehst, dass es trotzdem Meinungsverschiedenheiten gibt und man kann niemals sie auf der Seite stellen. Was machen wir mit diesen Ahaditen und. Deswegen, es ist offen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Haare wurde geflasht mit einer fremden Frau, alt, jung und so. Es wurde über Abu Bakr Siddiq überliefert, dass er alte Damen begrüßt hat. Ja, die jetzt Authentizität oder wo das ist, Allahu ta'ala alam, ich muss nochmal gucken, aber ich kann dazu jetzt nichts sagen nach Authentizität. Da kommen wir zu dem anderen Hadith. Es gibt ein Hadith, wala'allahu bei Bukhari, wo es heißt, manchmal kommt die Frau von den Frauen von Medina. فَتَأْخُدُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sie nimmt ihre Hand auf die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er geht mit ihr bis zum Rand der Medina. Bis er ihr das erledigt, was sie braucht. Und er ihr hilft. Und dann kehrt er zurück. Hier haben die Ulama auch Meinungsverschiedenheiten. Die sagen, wie Ibn Hajar al-Asqalani sagt, تَأْخُدُ بِيَدِهِ. Das heißt, das ist eine Redewendung in arabischer Sprache. Sie nimmt seine Hand. Das heißt Tawadu, die Bescheidenheit, Unterwerfung. Sie behandelt ihn gut. Bitte kannst du mir helfen. Ana akhudu bi yadik, das heißt atawadu lak. Ich bin bescheiden für dich und ich bin so mild zu dir. Die anderen Ulama sagen, wartet mal, es gibt eine andere Version von einem Hadith bei Imam Ahmad, wo es heißt, فَلَا يَتْرُكُ يَدَهَا أَوْ لَا يَضَعُ يَدَهُ عَنْ يَدِهَا. Er lässt nicht ihre Hand weg, erst wenn er ihr das erledigt und zurück. Er lässt, also لَا يَتْرُكُ يَدَهَا. Er lässt nicht ihre Hand weg. Die Ulama haben den Hadith auch so erklärt, dass da, nein, es ist damit gemeint, Tawadu, Bescheidenheit vor ihr. Also er bedient sie. Jetzt, das sind die Ahaditen, die bekannt sind in diesem Zusammenhang. Und deswegen will ich euch damit sagen, dass die Ulama sowieso Meinungsverschiedenheiten haben. Und guckt mal, bei älteren Damen zum Beispiel, es ist nahe dazu, dass das erlaubt ist, wallahu ta'ala a'lam. Wenn Allah ta'ala sagt, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ أَلَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. Und die alten Frauen, die ein hohen Alter erreicht haben, wo sie nicht mehr nach Heirat wünschen, wie ist 60, 80, 70, will sie noch heiraten? Wo sie nicht mehr nach Heirat wünschen, es ist nicht schlimm für sie oder kein Problem, dass sie ihre Bedeckung nicht tragen, also Hijab, dass sie nicht tragen. Sie sollen aber nicht so schminken und Schmuck und sich zeigen. Nicht übertreiben, obwohl sie nichts hat zu zeigen, aber trotzdem müssen sie nicht. Aber sie müssen in eine gute, erzogene Kleidung, gedeckte Kleidung. Aber Bedeckung brauchen sie nicht zu machen. Sagen die Ulama, sagen, guckt mal, für die alten Damen ist es erlaubt, sogar keine Bedeckung zu tragen. Und deswegen, es gilt für sie vieles, was den jungen Mädchen nicht geht. Von daher sage ich, bei Da'wa kann man sowas nutzen oder auch in Notwendigkeiten, aber man kann das nicht als Sitte und Gewohnheit machen. Jede Frau, die kommt, hallo. Nee. Aber wenn es muss ist und du weißt, es ist, dann einmal begrüßen und dabei eine gute Absicht haben, weil letztendlich hier zählt auch, was du dabei beabsichtigst. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Deswegen, liebe Brüder, ein Da'ia, der muss mit denjenigen, die er zu Allah ta'ala aufruft, er muss mit ihnen schrittweise zur Religion gehen. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit demjenigen umgegangen ist, der uriniert hat in der Moschee. Oder derjenige, der im Gebet gesprochen hat, während des Gebetes. Er hat in bester Art und Weise gelehrt. Und so müssen wir auch sein, lieb und mild und gütig zu denjenigen, die wir aufrufen. Und wichtig ist auch unter Muslimen. Da kommen ein paar Brüder. Vor 3 Tagen war ich in Kreuzberg. Und ich sitze mit einem Bruder, essen gerade so, und dann kam ein Bruder vorbei, den wir in meinem Unterricht hier hatten. Aber seit langer Zeit kommt er nicht. Und er hat angefangen, Religion zu lernen. 1 Monat, 2 Monate war er bei uns und dann weg. Da habe ich gesagt, komm mal her. Was ist los? Ich sehe dich nicht mehr. Er sagt mir, soll ich dir ehrlich etwas sagen? Ich sage, bitte, das, was ich möchte. Ohne schlechtes Gewissen dabei zu haben. Erzähl mal. Er sagt mir, ehrlich gesagt, ich bin zur Moschee reingekommen und da waren viele Jugendliche um mich. Das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Ich habe auch ja mitgemacht. Am Anfang mache ich gerne, ja. Habe ich mitgemacht. Okay. Und ich habe keine Zeit zu verarbeiten. Ich wollte gerade verarbeiten. Da, pack. In jeder Zeit kommt das von hier. Wenn er zu Hause ist, er will verarbeiten, wieder ein Telefon. Da. Hallo, ich will mal eine ruhige Zeit für mich haben. Ich muss das verarbeiten, was ich hier gelernt habe. Und dann habe ich festgestellt, ich kann es nicht schaffen. Das ist nicht mein Weg. Mit seiner Denkweise hat er festgestellt, nein, ich kann nicht. Ich sage ihm, nein, falsch. Falsch. Wenn die Leute falsch machen in ihrer Art und Weise von Da'wa, du musst vernünftig sein.
dass du auch unabhängig bist von anderen. Es ist schwer zwar, aber ihr tragt alle diese Verantwortung hier. Deswegen sage ich allen Brüdern hier, beziehungsweise allen Schwestern, wenn du nicht in der Da'wah gut sprechen kannst, schweige. Tu uns bitte hier kein Unheil und kein Unrecht. Eine Frau kam zum ersten Mal oben. Eine deutsche Frau. Die wusste gar nicht, dass Moschee und so. Sie dachte, das ist eine Veranstaltung oder so. Sie kam leider ein bisschen, also unbedeckt und, sag ich mal, was heißt unbedeckt? Es gibt unbedeckt und anderes unbedeckt. Sie war doch mit Armen frei und so auffällig. Habe ich sie dort gesehen? Ja, ja, okay, gehen Sie hoch und so. Ich konnte ihnen nichts sagen. Sie kam zur Moschee. Dann, eine halbe Stunde, kam sie raus, weinend. Weinend. Und der Mann, der mit ihr kam, er braucht auch eine Therapie selber, er kam hoch draußen, sie sagt ihm, mehr als 6 Schwestern, 6 Frauen, haben sie direkt angegriffen. Haben sie kein Scham? Haben sie ihr gesagt. Da kam die andere Schwester, sagt ihr, hallo, das ist Moschee. Und die andere sagt, hallo, wir sind hier, wir haben einen Gottesdienst und so, wie können Sie doch so machen? 6 Schwestern haben sie angegriffen und sie kam weinend raus, sie kommt zum ersten Mal in der Moschee, als ich bevor sie reinkommt, ich habe mit ihr gesprochen, sie zittert, sie hat Angst erstmal vor uns, sie zittert. Ich habe gesagt, beruhigen Sie sich, kommen Sie erstmal rein, kleine, oben sind liebe Schwestern und die empfangen Sie. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Schwestern nicht mitmachen. Ja, leider. Und deswegen, wenn du, Schwester, etwas nicht erträgst, dann, und du weißt, wenn du sprichst, du tust weh, dann schweige bitte. Besser, als du sprichst. Schweige. Und das sage ich auch den Brüdern. Lasst bitte neue Brüder und neue Schwestern in Ruhe. Sie müssen selber die Religion entdecken. Mit ihrer freien Art, Freiheit. Sie kommen rein, sie haben Gehirn. Aber sie sind nicht gekommen mit Ketten zu uns. Wir haben sie nicht hier geführt, sondern sie kamen rein freiwillig. Lasst sie bitte in Ruhe. Erst wenn sie selber es wünschen. Und trotzdem muss man vieles aufpassen. Deswegen lasst diese Leute in Ruhe. Sie kommen lernen. Und insha'Allah ta'ala, Allah ta'ala leitet sie recht, wie er euch auch recht geleitet hat nach der Sunnah. So wird er sie auch recht leiten. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ Sagt Allah, so wart ihr ja auch vorher. Und dann hat Allah seine Gnade euch gegeben. Ihr wart auch so. Und deswegen, barakallahu fikum, lasst die Leute in Ruhe. Oder da kam ein Bruder. Er sagt mir, nee, ich komme nicht damit klar. Es ist zu viel für mich. Es war ein junger Mann, ja, den ich gesehen habe. Und deswegen, barakallahu fikum, wenn du nicht Da'wa gut machen kannst, schweige und zerstöre hier nicht. Und die Leute, die zu uns kommen, viele unter ihnen sind Anfänger in der Religion. Und wenn es Fortgeschrittene sind, Alhamdulillah, aber man muss mit anderen gut umgehen. Lasst sie und macht und bringt ihnen das bei mit bester Art und Weise. Da kommt einer gerade 2 Monate, 3 Monate, 8 Monate und dann beginnen sie. Du musst Bart tragen, du musst das machen. Du musst das machen, dein Gebet ist ungültig, weil du so und so betest. Warum? Wenn er nach Hanafi Madhab betest, kein Problem. Sein Gebet, Alhamdulillah, ist gültig. Bi idnillah, kein Problem. Wenn er nach Madhab Imam Malik betest, kein Problem. Alle diese Einzelheiten, so und so und so. Okay, Schönheitsdingen und du bekommst mehr Lohn, aber das kann niemals uns trennen oder dass wir zerstören können, nur durch diese Sachen. Was willst du denn erreichen? Was willst du damit erreichen? Dann sagt er, ich will ja Sunna lebendig machen. Wir wollen alles Sunna lebendig machen. Aber die Art und Weise, da sind wir unterschiedlich. Ich will nicht von heute auf morgen, sondern ich will, dass das schrittweise gemacht wird. Bis er selber es weiß. Und er macht das sogar gerne und er wird das niemals verlassen. Nicht wie einer, der gerade angefangen hat, er bekam Klatsche von hier, paff, 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 paff. Und dann sagt er, nee, kann ich nicht. Und dann sagt er, ich habe meine Hosen alle kürzer gemacht. Und jetzt habe ich keine andere Hose, vernünftige Hose. Alle sind kurz. Ja? Und einer sagt mir, ein Bruder, la ilaha illa, er wäre fast vor der Kündigung weg, also vor der Kündigung, weil er seine Chefin nicht die Hand gegeben hat. War ein Problem. Und einer kam zu ein paar Brüdern, er sagt, ja, meine Arbeit so und so, das war in Stuttgart gestern. Ich war dort, sie erzählen mir, ein Mann kam zu ihnen, er ist alhamdulillah Muslim und so, und gerade, und er sagt, meine Arbeit so und so und so, es war etwas haram in der Arbeit. Sie sagen, du musst diese Arbeit ab sofort verlassen. Der Mann hat das sofort verlassen. Er hat Kinder, er hat Frauen, alles auf einmal, ohne zu planen, ohne nichts. Und dann sagt er auch, oh Gott, ich kam zur Zerstörung ein. Nicht so. Nicht so. Alhamdulillah, der Islam kommt mit schrittweise. Die Sahaba haben Alkohol jahrelang im Islam sogar getrunken. Nach Aisha Gebet gehen sie mal ihre Abende im Alkohol trinken. Ja, nach Aisha Gebet, Sahaba. Haben sie gerne gemacht. Alkohol, Wein. Ja, und sie haben vielen Dingen noch gemacht, die zu Jahiliyyah gehören. Aber trotzdem, schrittweise. Oder sind, unsere Leute in Deutschland, sie sind besser und kräftiger und stärker als Sahaba. Deswegen kann man sie gleich ihnen alles geben. Oder? Nein, Sahaba sind viel besser und viel stärker. Deswegen müssen wir mit diesen Jugendlichen noch milder und noch leichter umgehen. Barakallahu fikum. Diese Weise von Dawah, ihr müsst das in euren Wurzeln nehmen. Nicht einfach hören und, okay, gute Information weg. Nein, deine Handlung in Dawah, wie du handelst, so musst du umgehen. So musst du umgehen, barakallahu fik. Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruh, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.